Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf Gottes Wort für den heutigen Sonntag Rogate aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Herr Jesus Christus, das ist dein Wort für uns jetzt an diesem Sonntagmorgen. Mach uns still, sodass wir deine Stimme hören. Amen. Nicht nur Großbritannien blickt auf ein Jahrhundertereignis zurück. Die Krönung von Charles III. Gestern vor einer Woche, da wurde Charles in der Westminster Abbey offiziell zum König gekrönt. Gut 2 Stunden dauerte der Krönungsgottesdienst, die Krönungsfeier, ein Gottesdienst, der traditionelle und moderne Elemente miteinander verband. An 2 Momente aus dieser Krönungsfeier musste ich denken, als ich den Predigttext für den heutigen Sonntag las. Unmittelbar nachdem der Erzbischof von Canterbury Charles die Krone aufsetzte, da trat er einige Schritte zurück. Und dann rief er mit lauter und fester Stimme, God save the King. Und die versammelten Würdenträger antworteten mit diesen Worten, God save the King. Gott schütze den König. Diese 4 Worte sind eine klassische Form des Gebets für die Herrscher, zu dem Paulus in unserem Text aufruft. Doch da gab es mindestens noch einen weiteren Moment, der an unseren Predigttext erinnert, wenn auch auf eine eigenartige, für mich eher unpassende Art und Weise. Die Krönungsfeier, so habe ich gelesen, begann mit einer Neuerung. Ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Mit diesem Versprechen des Königs gegenüber dem jüngsten Chorknaben begann dieser Krönungsgottesdienst. Auch dieser Satz hat einen direkten Bezug zu unserem Predigttext. Er geht auf Jesus zurück, der von sich sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Paulus greift diese Worte Jesu in unserem Text auf, wenn er von dem Vermittler zwischen Gott und den Menschen spricht, dem einen Mittler, der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Sie merken, unser Predigttext, dieser Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief, ist bis heute einflussreich. Was können wir aus diesem Text mitnehmen? Ein erstes, Paulus hält hier ausdrücklich fest, Gott will jeden Menschen bei sich haben. Den großen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, treibt eine tiefe Sehnsucht um, dass wir Menschen, dass alle Menschen gerettet werden. Wieso eine Rettung notwendig ist, darauf macht der Apostel bereits in den ersten Zeilen seines Briefes, macht er das klar. Er zeigt auf, wir Menschen sind Sünder. Sünde macht diese Rettungstat notwendig. Und Sünde ist für ihn dabei keine moralische Kategorie. Da geht es nicht um dieses oder jenes Versäumnis, ein mehr oder weniger moralisch fragwürdiges Verhalten, sodass wir uns schämen. Nein, Sünde bedeutet, da stimmt eine Lebensausrichtung grundsätzlich nicht. Da ist ein Miteinander das Miteinander zwischen Gott und uns Menschen, zwischen Gott und mir ganz persönlich zerstört, nicht mehr existent. Und das hat fatale Auswirkungen. Nur kann ich Mensch daran nichts ändern. Ja, mir ist nicht einmal die ganze Tragweite meines Getrenntseins von Gott bewusst. Darauf reagiert Gott. Er ruft seinen geliebten Sohn zu sich, gibt ihm einen Auftrag. Du wirst Mensch, du steigst hinab auf diese Erde. Und dabei kommt es nur auf ein einziges an. Diene, liebe. Setz alles, was du hast und bist dafür ein, um meinen Geschöpfen zu zeigen, wie tief meine Sehnsucht, wie tief mein Verlangen nach ihnen ist. Ein Verlangen, wieder in Gemeinschaft und Frieden mit ihnen zu leben. Dabei sagt der Vater zum Sohn von Anfang an, das kostet dich dein Leben. Das geht nicht, ohne dass du stirbst und sie auf diese Weise von der Sklaverei der Sünde rettest. Das ist der einzige Weg, du musst der Mittler sein. Rette, was getrennt und was verloren ist. Jesus gehorcht, er führt den Auftrag aus, den der Vater ihm gibt, wird Mensch, stirbt am Kreuz, gibt sein Leben als Lösegeld für alle. Und jetzt passiert noch einmal etwas, das eine Parallele bei den Krönungsfeierlichkeiten letztes Wochenende hatte. Nach der Krönung von Charles, da legte sein Sohn, der Prince of Wales, stellvertretend den Lehenseid gegenüber dem neu gekrönten Herrscher ab. Und anschließend, da rief der Erzbischof von Canterbury die Feiernden in der Kirche, aber auch draußen an den Übertragungen dazu auf, Charles ebenfalls als ihren König anzuerkennen, ihm die Treue zu halten. Von dieser Anerkennung spricht Paulus auch in unserem Text. Um diese Anerkennung geht es auch bei uns, um die Erkenntnis der Wahrheit, dass Jesus dieser eine Mittler ist, durch den allein wir gerettet werden. Diese Wahrheit, sie soll uns aufgehen, diese Wahrheit soll uns prägen und leiten. Die Wahrheit, sie und ich, wir sind verloren, doch in Jesus Christus erlöst und gerettet. Das ist Glaube. Jesus ist mein Mittler, der sein Leben als Lösegeld für mich gab, um mich verlorenen Sünder zu retten. Diese Wahrheit, sie führt uns jetzt ins Gebet. Sie führt ins Gespräch mit Gott, dass ich Gott dafür danke, dass ich Jesus dafür lobe. Doch diese Wahrheit, sagt Paulus hier, sie führt Christen auch zu einem Beten mit weitem Horizont, mit weitem Herzen und weitem Horizont. Das ist das Zweite, das wir zu unserem Predigttext festhalten. Gottes Sehnsucht, dass Menschen Jesus als ihren Retter erkennen, lässt Christen mit weitem Herzen und weitem Horizont beten. Zuerst und vor allem bitte ich euch, schreibt Paulus, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Bitten, eure Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Ich weiß nicht, für wen oder was Sie beten, wer in Ihrem Gebetsfokus ist, vermutlich Familie und Angehörige, Verwandte und Mitschwestern, Freunde und Arbeitskollegen, Mitarbeiter vielleicht in unserer Gemeinde und Missionare, die Sie unterstützen. Paulus weitet hier unsere Fürbittepraxis, ausgehend von der Fürbittepraxis im Gottesdienst. Tretet im Gebet für alle Menschen ein, bittet er. Die Sehnsucht Gottes, alle Menschen zu retten, das Bekenntnis zu dem einen Gott und dem einen Mittler Jesus Christus, verpflichtet zu einem Gebet, das keiner geistlichen Nabelschau gleicht. Bei einer geistlichen Nabelschau, da geht es nur um mich, auf das Gebet bezogen. Mein Gebet dreht sich um mich oder weitgehend nur um mich selbst, meine Bedürfnisse, meine Sorgen, die Menschen um mich herum und meine eigene Gemeinde. Ich, meiner mir, das ist im Gebet schwierig, zumindest dann schwierig, wenn der weitere Horizont fehlt. Das sehr persönliche Anliegen im Gebet ihren Platz haben. Im Gebet ist nicht nur Platz für Persönliches. Gottes Wort heute Morgen will unseren Gebetshorizont weiten. Unser Text zeigt uns eine große Weite für unser Gebet auf. Betet für alle Menschen. Jetzt können wir nicht für alle Menschen beten. Das schaffen wir natürlich nicht. Doch wir können unsere Gebete so formulieren, dass sie möglichst viele mit einbeziehen. Wir können exklusiv und inklusiv beten. Exklusiv, das meint ganz konkret für Menschen mit Namen, mit ihrem Namen. Dann aber auch inklusiv. Diese konkrete Personen stehen für viele andere, die wir nicht alle beim Namen nennen können. Wir können mit offenen Augen für die Menschen in unserer Straße oder unserem Stadtteil gehen, sie wahrnehmen, für sie beten und dabei nicht nur an ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen denken, sondern dass sie ihre Situation vor Gott erkennen, zum Glauben finden. Unser Gottesdienstablauf hier auf der Hensoldshöhe, so wie wir unseren Gottesdienst Sonntag für Sonntag feiern, spiegelt etwas von diesem Beten mit weitem Horizont wider. So ein klassischer Gottesdienst bei uns, wenn wir nicht gerade das Abendmahl feiern, umfasst drei Teile. Im ersten Teil des Gottesdienstes, da kommen wir bei Gott an. Wir loben ihn. Dann schließt sich ein zweiter Teil an mit der Schriftlesung und der Predigt. Jetzt geht es darum, dass wir Hörende sind. Und der dritte Teil des Gottesdienstes, der führt uns dann wieder zurück in den Alltag, in unsere Welt, in der wir leben. Und diese Rückkehr beginnt mit dem Gebet, mit einem Fürbittegebet. Und dieses Fürbittegebet, früher nannte man es das allgemeine Kirchengebet, das greift das Gebet für alle Menschen in unserem Textabschnitt auf. Im allgemeinen Kirchengebet, da wenden wir uns als Gottesdienstgemeinde der Welt zu, den Notleidenden. Wir bringen den Gang dieser Welt und das Leben der Menschen vor Gott. Mit diesem Gebet beginnt die Sendung von uns Christen. Zu dieser Fürbitte für alle Menschen, sagt Paulus, gehört jetzt das Gebet für die Regierenden. Für die, die politische Verantwortung tragen. Paulus nennt sie ausdrücklich. Betet auch für Könige und die übrigen Machthaber. Der Apostel kommt hier auf eine allgemeine Praxis seiner Zeit zu sprechen. Es gehörte zu den Pflichten der Bürger und Bewohner des Römischen Reiches, in ihre religiöse Praxis den Kaiser und seine Statthalter einzubeziehen. Das entscheidende Stichwort lautete Herrscherverehrung. Entweder verehrten die Menschen den römischen Kaiser wie eine Gottheit, opferten ihm also oder beteten ihn als Gott an, erbauten zu seinen Ehren Tempel und Altäre, oder sie brachten ihren Göttern für den Kaiser Opfer dar. Sie beteten für ihn um Gesundheit, ein langes Leben, Macht und Erfolg, geordnete Verhältnisse im Staat. Letzteres taten auch die Juden im Tempel von Jerusalem. Dort opferten die Priester täglich ein Opfer für den Kaiser und beteten für ihn. Als die Juden im Jahr 66 nach Christus dieses Opfer einstellten, da war es ein klares Zeichen. Jetzt begann der Aufstand gegen Rom. diese Herrscherverehrung. Sie gehörte zu den Aufgaben und Pflichten aller Bewohner des Römischen Reiches. Wer sich nicht beteiligte, der grenzte sich aus. Der machte sich zum gesellschaftlichen Außenseiter. Wer nicht öffentlich rief, Gott save the King, Gott schütze den König, der war illoyal, der rebellierte. Das ist der historische Hintergrund dieser Bitte, zu der Paulus hier aufruft. Das war damals üblich und daran beteiligte sich auch die christliche Gemeinde. Ihn selber opfern, ihn selber anzubeten, das ging für sie gar nicht. Es gab nur einen Gott. Doch vor diesem einen, ihren Gott, für den Kaiser einzutreten und sich damit als loyale Bürger des Römischen Reiches zu erweisen, das war für die Christen selbstverständlich. Und erst dadurch war es ihnen möglich, anderen auch von ihrem Glauben an Jesus Christus zu erzählen. Denn wer hört schon auf Außenseiter, auf Staatsfeinde? Von uns heute fordert niemand, dass wir Regierende verehren. Und doch betet die christliche Gemeinde von Anfang an für die, die regieren. Christen bitten darum, dass Gott Regierende zum Glauben an, dass Regierende zum Glauben an Gott finden, dass sie ihre Verantwortung vor Gott wahrnehmen. Doch mit dieser Fürbitte beginnt auch alles politische Handeln von Christen. Als Christen sind wir Teil von Gesellschaft und Staat. Als Bürger haben wir Rechte und Pflichten. Eben das meint unser Wort politisch. Es leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie bürgerlich, den Bürger betreffend. Bürger beteiligen sich an der Fürsorge ihrer Polis, ihrer Stadt, ihres Staates, der Gesellschaft, in der sie leben. Genau das tun Christen im allgemeinen Kirchengebet, im Gebet, in dem sie für die Obrigkeit beten. Sie nehmen die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, wahr, nehmen sie in den Blick, bringen sie vor Gott. Wir sehen die Nöte der Gesellschaft und die Aufgaben des Staates und breiten sie vor Gott aus. Wir bitten Gott um Weisheit und Kraft für die Regierenden, um klaren Durchblick für die richtigen Entscheidungen. Wir beten für Frieden und Gerechtigkeit. Und wo wir als Christen an denen, die politisch regieren, leiden, da beginnt dieser Protest ebenfalls im Gebet. Der erste Ort, an dem Christen widersprechen, ist immer das Gebet. Christlicher Protest beginnt damit, dass wir Gott bitten, einzugreifen und Regierende, dass er Regierende zur Umkehr führt. Erst aus der Fürbitte erwachsen andere politische Aktionen. Damit die Fürbitte im Gottesdienst das Gebet der ganzen Gemeinde sein kann, stellen wir darum auch nicht einseitig einzelne Parteien und politische Richtungen in den Vordergrund. Wir versuchen, das Spektrum der Meinungen zu umfassen, wenigstens auf einer Metaebene zu bleiben. Unser Gebet, es macht auch vor Andersdenkenden und auch dem Feind nicht Halt. Auch sie brauchen unsere Fürbitte im Gebet. Da löhnt sich die Feind-Gegner-Kategorie auf. Selbst dann, wenn Menschen oder Regierende auf Abwägen sind, suchen Christen der Stadt Bestes, bitten gegebenenfalls um Umkehr. Unsere Gesellschaft, die Regierenden in unseren Städten und Ländern, in Berlin und Europa, ja weltweit, sie brauchen das Gebet. Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Ich gebe mein Leben als Lösegeld für dich. Das ist der Grund unseres christlichen Glaubens. Darauf gründet unsere Gemeinschaft mit Gott, unsere Hoffnung für diese Welt und für uns ganz persönlich. Wir stimmen mit ein in dieses Gebet, God save. Wir bitten darum, dass Gott Menschen rettet und sie die Erlösung in Jesus Christus erkennen. So wie wir dankbar sind, dass wir ganz persönlich für uns und unsere Lieben bitten dürfen. So wie wir dankbar sind, dass andere für uns beten, und so treten auch wir für andere ein. Nicht nur für die, die uns nahestehen, sondern wir beten auch ganz bewusst für andere, nicht für alle, aber doch exemplarisch für Einzelne, in die alle anderen eingeschlossen sind, Notleidende, Kranke und Flüchtlinge, Arme und Unterdrückte. Wir nehmen diese Welt und die politisch Verantwortlichen mit vor Gott, danken und bitten, protestieren, wenn es notwendig ist, für sie im Blick auf Gott. In dieser Weise zu beten, sagt Paulus, das ist gut und gefällt unserem Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Herr, höre. Herr, erhöre. Ich lade Sie ein, die vier Strophen dieses Liedes mitzusingen.